Herzlich willkommen zu O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Unsere vierteilige Serie zum Thema Impfen und Gürtelrose ist mit freundlicher Unterstützung von GSK entstanden. In unserer dritten Folge wird es juristisch. Leitlinien, Richtlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen, davon gibt es in der ärztlichen Praxis eine Menge. Auf den Seiten der Bundesärztekammer findet man folgerichtig Definitionen dieser, vor allem die rechtliche Verbindlichkeit betreffend. Da steht zum Beispiel, dass Empfehlungen die Aufmerksamkeit der Ärzteschaft und der Öffentlichkeit auf bestimmte Themen oder Sachverhalte lenken sollen, indem umfassende Informationen und Anregungen, Ratschläge oder Hinweise sowie konsentierte Lösungsstrategien zu ausgewählten Fragestellungen vermittelt werden. Puh, was heißt das aber nun konkret für die Praxis? Mein Name ist Sascha Schiffbauer und ich freue mich, diese und weitere im Zusammenhang wichtige Fragen in der heutigen Folge klären zu können. Dafür haben wir einen ausgewiesenen Experten, Dr. Kyrill Makoski, gewinnen können. Erstmal hallo und schön, dass Sie dabei sind.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Schiffbauer. Es freut mich sehr, dass ich hier bei diesem Thema auch etwas beitragen kann.
Sie tun das in Ihrer Eigenschaft als Fachanwalt für Medizinrecht in der Kanzlei Möller & Partner. Sie sind Lehrbeauftragter für Medizinrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und können Sie zum Einstieg kurz mal aus der juristischen Perspektive die Unterschiede, ich habe es eben aufgezählt, zwischen Richtlinie, Leitlinie, Empfehlung und Stellungnahme darstellen?
Sehr gerne. Wenn ich das jetzt mal vom Grad der Verbindlichkeit immer stärker werdend aufziehe, dann fangen wir einfach mal an mit der Stellungnahme. Stellungnahme ist tatsächlich die Positionierung, am besten wissenschaftliche Positionierung einer entsprechenden Fachgesellschaft zu einer entsprechenden Frage, um auch hier vielleicht eine gewisse Entscheidungshilfe zu geben. Das nächste wäre dann die Empfehlung, zum Beispiel die Empfehlung der STIKO, die aber genau nur dieses sind. Empfehlungen, die sind als solche erst einmal nicht alleine rechtlich verbindlich, sondern sie sollen, wie Sie es eben auch schon dargestellt haben, dazu führen, dass man den wissenschaftlichen Konsens erfährt und damit dann auch sich selbst eine entsprechende Meinung bilden kann. Die Leitlinien als solche sind ebenfalls nicht rechtlich verbindlich. Leitlinien sind Vorgaben, die von den einzelnen medizinischen Fachgesellschaften erstellt werden, mit einem langjährigen Prozess, in den viele Beteiligte eingebunden sind, die aber vor allem zusammenfassen, was aktuell der Stand der medizinischen Wissenschaft ist. Und dann ist zur rechtlichen Verbindlichkeit am stärksten dabei zu berücksichtigen die Richtlinien, vor allem die Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses. Denn diese Richtlinien geben bindend vor, welche Leistungen bei gesetzlich krankenversicherten Patienten zu erbringen sind und anzubieten sind. Das heißt, von diesen Richtlinien darf ein Kassenarzt nicht abweichen, ohne seinen Vergütungsanspruch, seinen Leistungsanspruch zu gefährden oder möglicherweise andere Folgen noch tragen zu müssen. Und die Rechtsprechung hat inzwischen auch herausgearbeitet, dass was in der Richtlinie als, ich nenne es mal, Mindeststandard für Kassenpatienten festgelegt ist, definiert gleichzeitig auch das, was ich allen Privatpatientinnen und Privatpatienten entsprechend anbieten muss, als Behandlungsstandard.
Das heißt, wir haben, und Sie haben das so wunderbar aufgebröselt, mit der höchsten juristischen Bindung die Richtlinie. Jetzt war die Empfehlung irgendwo in der Mitte, was die Verbindlichkeit angeht. Wenn ich jetzt nochmal auf die Definition von der Bundesärztekammer komme und dann überlege, dass wir ja eine Empfehlung der STIKO, was das Impfen angeht, in Deutschland habe, würde das übersetzt bedeuten, letztlich geht es darum, dass bei den Ärzten, Ärztinnen die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, respektive diese die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie impfe ich wen, wann am besten, beziehungsweise wann lasse ich mich wie am besten impfen, aber das ist gleichzeitig nicht rechtlich bindend. Oder andersrum gefragt, wie bindend ist denn dann diese Empfehlung der STIKO?
Herr Schiffbauer, Sie haben das eben schon gut zusammengefasst. Es ist erstmal von der STIKO her die Angabe, was aus Ihrer Sicht wissenschaftlich am besten fundiert ist, auch für die allgemeine Impfempfehlung dabei. Aus kompetenzrechtlichen Gründen kann die STIKO als reine Bundesbehörde eben nur eine Empfehlung abgeben. Mhm. Diese Empfehlungen können dann wiederum von den einzelnen Landesgesundheitsbehörden, im Regelfall in den Ministerien, umgesetzt werden und übernommen werden als allgemeine Impfempfehlung in den einzelnen Bundesländern, was dann wiederum möglicherweise auch haftungsrechtliche Folgen hat, dass also ein entsprechender Impfausgleich gewährt werden kann. Das bedingt aber immer, dass jeweils auf Landesebene die Impfempfehlung der STIKO umgesetzt wird. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal das Leistungsrecht des fünften Buch Sozialgesetzbuchs. Mhm. Und das sieht vor, dass der gemeinsame Bundesausschuss auch die STIKO-Impfempfehlungen erst einmal selbst übersetzen muss in die Schutzimpfungsrichtlinie. Ich hatte eben ja schon dargelegt, die Richtlinie ist die Form, in der verbindlich festgelegt wird, was alles bei Kassenpatienten erbracht werden muss. Mhm. Und erst wenn der gemeinsame Bundesausschuss das, was die STIKO in ihrer Empfehlung aufgenommen hat, in diese Richtlinie übernommen hat, wird das dann wiederum verbindlich für die Kassenärzte und aber auch für die Behandlung von Privatpatienten. Das setzt aber immer diesen Transformationsakt voraus. Insofern ist die STIKO-Empfehlung nur der Ausgangspunkt für vieles andere dahinter, aber eben alleine erstmal nur ja, eine wissenschaftlich fundierte Aussage, die dann von anderen Beteiligten im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen umgesetzt werden muss.
Okay, vielen Dank für das Aufbröseln. Aber dann hat sie ja schon einen deutlichen Impact, diese STIKO-Empfehlung. In der STIKO-Empfehlung werden ja auch immer Gruppen definiert für bestimmte Impfschemata, für bestimmte Impfempfehlungen. Vulnerable PatientInnen, die dann auch individuellere Impfempfehlungen haben. Muss ich denn, wenn ich niedergelassen bin in der Praxis, in der Klinik, als BehandlerIn für alle möglichen Betroffenen immer auf dem Schirm haben, wie nun die individuelle Impfempfehlung ist und diese dann auch immer aussprechen, respektive was passiert denn, wenn mir das vielleicht bei dem oder der ein oder anderen im stressigen Praxisalltag mal durchgeht?
Grundsätzlich sind die Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, bei den Patientinnen und Patienten immer darauf hinzuwirken, dass diese den entsprechenden Impfschutz nach den Empfehlungen der STIKO und dann eben in der Folge auch nach der Schutzimpfungsrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses haben. Mhm. Das heißt, man sollte tatsächlich in der Praxis schauen, dass man unter Umständen auch EDV unterstützt, hier immer wieder den Impfstatus prüft. Mhm. Wobei hier auch immer wieder gilt, allein die Tatsache, dass eine Impfung zum Beispiel noch nicht von der STIKO allgemein empfohlen wird, was zum Beispiel einen Grund haben kann, weil die hier eine volkswirtschaftliche Abwägungsentscheidung getroffen ist, dass das immer noch nicht heißt, der Arzt darf nicht impfen, sondern der Arzt muss dann natürlich auch nach dem medizinischen Standard, hier zum Beispiel den Leitlinien der Fachgesellschaften oder entsprechenden Stellungnahmen, schauen, ob nicht bei dieser Patientin oder diesem Patienten die Impfung doch sinnvoll wäre. Das ist dann nochmal eine individuelle Entscheidung. Das ist die Aufgabe des Arztes, weil er eben auch diese Fürsorgepflicht hat für die Gesundheit der Patienten. Und man muss sagen, wenn es im Praxisalltag einmal durchgeht, das kann durchaus passieren, ist das per se erst einmal nicht schlimm, solange nichts passiert. Es ist wie beim Impfen natürlich auch immer die Frage, hat das Impfen jetzt eine entsprechende Erkrankung verhindert oder ist die Krankheit aus einem anderen Grunde nicht gekommen? Das ist ja das Grundproblem, das Paradoxon, was wir beim Impfen ja häufig haben.
Ja.
Aber hier gilt, wenn es eben einmal durchgeht, ist das im Grundsatz nicht schlimm. Anders ist es natürlich, wenn es der Arzt relativ bewusst übersieht. Das heißt, wenn er nicht einmal den Impfkalender der STIKO zur Hand nimmt und dann guckt, oh, Moment mal, wann war denn bei Ihnen die letzte Tetanusimpfung? Ja, das ist erst 12 Jahre her, das sollten wir mal dringend auffrischen. Das ist dann eine Frage, wo dann auch, wenn dann ein entsprechender Krankheitsfall auftritt, durchaus eine Haftung daraus folgen kann.
Da muss ich nochmal nachfragen, weil das ist ja eine ganz spannende Sachlage. Wir haben ganz viel, gerade in der breiten Öffentlichkeit, in der Laienpresse, die Diskussion, was passiert bei einem Impfschaden? Wie fundiert diese Diskussionen dann auch immer noch sind, das sei mal dahingestellt, aber das ist ja was eben sehr breit diskutiert wird. Heißt aber jetzt, wenn ich nicht beraten wurde und daraus resultiert eine mögliche Erkrankung, dann habe ich auch als Betroffener einen Anspruch auf einen Schadensersatz? Oder wie ist das geregelt?
Das ist genauso. Wenn ich als Arzt nicht darauf hinweise, dass es eine Impfung gibt, die zum medizinischen Standard gehört und dann der Patient tatsächlich diese Krankheit erhält und dadurch er einen Schaden erleidet, dann ist der Arzt schadensersatzpflichtig. Das heißt, er muss dem Patienten den materiellen Schaden so weit wie möglich ersetzen. Auch immateriellen Schaden, Schmerzensgeld und so weiter dabei. Das ist auch der Unterschied dazu, wenn bei einer Impfung, die öffentlich empfohlen wurde, ein Impfschaden eintritt. Der Arzt muss da gar nichts falsch gemacht haben. Trotzdem gibt es dann ein Schadensersatzregime nach § 60 Infektionsschutzgesetz, wo sich daraus dann ergibt, okay, wir haben hier einen impfbezogenen Schaden und deswegen erhält die Person dann eine entsprechende Entschädigung, Versorgungsleistung nach dem Bundesversorgungsgesetz. Selbst wenn niemand etwas falsch gemacht hat, einfach nur als Auswuchs dessen, dass die Impfung ja auch eine allgemein schützende Wirkung hat und deswegen auch die Allgemeinheit wiederum die zwar minimalen, aber immer noch vorhandenen Risiken der Impfung entsprechend abdeckt. Aber das betrifft eben den Fall, dass aufgrund der Impfung etwas passiert ist. Anders ist es noch einmal so, wenn der Arzt überhaupt nicht darauf hinweist, dass eine Impfung stattfindet und dann passiert etwas, dann ist der Arzt selber in der Haftung und dann muss der Arzt auch selber dafür gerade stehen.
Glaube ich, ganz, ganz wichtiger und spannender Aspekt. Und danke, dass Sie das so explizit beleuchtet haben. Vielleicht zum Schluss noch mal zusammenfassend. Was ist denn für mich als Medizinerin in der Praxis wichtig rund um STIKO-Empfehlungen, jetzt mit der Perspektive rechtlich abgesicherter Rahmen?
Zunächst einmal muss ich als Ärztin oder Arzt die nach der STIKO empfohlenen Impfung allen meinen Patientinnen und Patienten entsprechend anbieten. Sie darauf hinweisen, es gibt hier diese Impfung, diese und jene Impfung. Sie gehören genau zu der Gruppe, für die die STIKO diese Impfung entsprechend empfohlen hat.
Okay.
Daneben muss ich aber auch immer wieder schauen, gibt es unter Umständen bei dieser Patientin, bei diesem Patienten individuelle Faktoren, die dazu beitragen, dass hier ein Risiko erhöht ist und deswegen nicht nur die von der STIKO empfohlenen Impfungen indiziert sind, sondern möglicherweise auch andere Impfungen, die von der Fachgesellschaft empfohlen werden, von den Leitlinien entsprechend benannt werden, dass man dort also auch über die STIKO-Empfehlung hinausgeht. Es ist nicht so, dass die STIKO-Empfehlung abschließend ist und alles andere nicht geimpft werden darf, sondern alles andere erfordert dann eine, ich nenne es mal, verstärkte individuelle und patientenbezogene Abwägung bezüglich der Empfehlung der Impfung. Und als Arzt sollte ich tatsächlich beachten, dass ich irgendwo dokumentiere, ich habe dem Patienten diese Impfung angeboten. Wenn der Patient sich aus irgendeinem Grunde gegen die Impfung entscheidet, ist es ein gutes Recht. Es gibt keine Vorgaben zur Zwangsimpfung. Aber man sollte eben nachweisen können, dass man ihn darauf hingewiesen hat. Denn wenn der Patient sich in Bewusstsein aller Umstände gegen die Impfung, genau wie gegen jede andere Therapie, entscheidet, dann muss der Patient selber mit dem Risiko und den möglichen Folgen leben. Und das ist nochmal das Wichtige, was man einfach auch in der Praxis beachten sollte, dass man sich irgendwo in der Patientenakte bei so etwas einen Hinweis macht, Patient über Impfung 1, 2, 3, 4, 5, 6 informiert. Patient wollte nicht, dann hat man eine entsprechende Absicherung. Ansonsten, wenn der Patient will, ist ja sowieso die durchgeführte Impfung entsprechend dokumentiert und dann hat man als Arzt erst recht kein Problem.
Dr. Kirill Makowski, vielen, vielen Dank, dass Sie uns einen Durchblick verschafft haben in diesem Wust. Ich gehe davon aus, dass die meisten Zuhörenden das sowieso ja auch immer auf dem Schirm haben. Aber es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass auch im größten Stress, wenn da mal was passiert, dass man weiß, wo man sich da befindet. Und es ist das, ich begleite jetzt seit 20 Jahren medizinisch-wissenschaftliche Fortbildung, das eine Fazit, was immer zentral wichtig ist, eine gute und saubere Dokumentation schützt dann am Ende. Das kann man vielleicht auch noch als kleine Konnotierung mitnehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke.
Sehr gerne, Herr Schiffbauer.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Diese Podcast-Episode ist mit freundlicher Unterstützung von GSK entstanden.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.